Radio läuft, dann könnt ihr euch jederzeit bei uns melden, zum Beispiel im MausLive-Gästebuch auf maus-live.de. Da schreibt ihr uns einfach, welches Lied ihr hören möchtet und vielleicht auch warum. Das hat Ella gemacht. Sie hat geschrieben, dass sie sich "Leise Worte werden laut" von Sarah Hübers wünscht. Und den Wunsch erfüllen wir ihr doch sehr gern. Jetzt kommt "Leise Worte werden laut" von Sarah Hübers.
In der allerletzten Reihe, da sitzt du. Noch fragst du dich, wird sich jemals etwas ändern? Denn da hinten hört dir keiner zu. In meinem Abseits, wann wird das Blatt sich wenden? Ganz weit vorn sind immer nur die anderen, die ungebremst in die falsche Richtung wandern. Und zu viele folgen ihnen blind. Wer sich am besten präsentiert, der gewinnt. Hey, wann stehst du?
Sie schmettern ihre Sprüche ins Gefecht, denn jeder will sich selbst etwas beweisen. Doch wer weit vorne ist, hat nicht automatisch recht. Zu viele Lügen, alle laut, nur du bist leise.
Keiner hat je von dir gehört. So gut versteckt hast du niemanden gestört. Und plötzlich wird dir eines klar. Du läufst schon viel zu lang unter dem Radar. Doch jetzt stehst du auf, kommst aus deiner Deckung raus. Leise Worte werden laut. Ja, du stehst auf und die Welle gibt Applaus. Leise Worte werden laut. Nicht.
Zeig der Welt dein Gesicht.
Komm aus dem Schatten in das Licht.
Ja, du stehst jetzt auf. Kommst aus deiner Deckung raus.
Leise Worte werden laut.
Ja, du stehst auf. Und die Menge gibt Applaus.
Leise Worte werden laut.
Und jetzt gibt's einen neuen Fall für den geheimsten Geheimagenten ever. Jimmy Böndchen ist heute der schnellsten Agentin der Welt auf der Spur.
Mein Name ist Böndchen. Jimmy Böndchen.
Der geheimste Geheimagent der Welt.
Nicht einmal mein 3 Wochen alter Neffe kennt mich.
Oh-oh.
Heute mehr Beethoven.
18. Oktober, 21.14 Uhr. Teste gerade mein neues Agentenhandy, das niemals klingelt. Wäre ja viel zu auffällig. Stattdessen geht der Anruf in unsere Zentrale, die rufen einen Vermittler an, der schickt eine Brieftaube an den Boten und der Bote läuft unauffällig an mir vorbei und flüstert:
Hey Böndchen, Anruf für dich.
Oh, danke. Böndchen, Jimmy Böndchen?
Böndchen, wir haben einen neuen Auftrag für Sie.
Echt? Cool. Schießen Sie los.
Die feindliche Agentin Natalia Reisekova hat wieder zugeschlagen und wichtige Dokumente von uns gestohlen.
Natalia Reisekova? Die schnellste Agentin der Welt?
Genau die, Böndchen. Sie war heute Morgen in Grönland, mittags wurde sie in Dubai gesichtet und nun ist sie bei uns in der Stadt. Sie wohnt im Hotel Holiday Incognito. Böndchen, fahren Sie zum Hotel und holen Sie unsere Dokumente zurück.
Okay, Chef, wird gemacht. 21.29 Uhr. Ankunft am Hotel Holiday Incognito. Böndchen, Jimmy Böndchen?
Böndchen, Natalia Reisekova ist schon weiter. Im Hotel Schnüfflerhof.
Okay, alles klar. 22.05 Uhr im Schnüfflerhof. Habe mich als Hotelangestellter verkleidet und klopfe an Natalias Tür.
Ja, bitte. Treten Sie ein.
Housekeeping. Eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses. Eine Nuss-Nougat-Matruschka und ein kleiner Schokoschnüffler mit geheimer Karamellfüllung. Guten Appetit.
Spasiba.
Gesundheit. 22.06 Uhr. Mache die Tür von innen zu und verstecke mich in Natalias Schrank. So. Nichts gemerkt.
Hallo? Ja, ich komme. Ich lege nur noch schnell die Dokumente in den Hotelsafe.
Mist, sie gibt einen Code ein, aber ich kann nichts sehen. Ah, aber die Melodie, das ist doch die von Beethoven. Friede, Freude, Eierkuchen.
Wusste ich's doch.
Oh, hallo. 23.09 Uhr. Komme wieder zu Bewusstsein mit einer dicken Beule am Kopf. Natalia ist weg. Bäulchen, Jimmy Bäulchen.
Bönchen, sind die Dokumente wieder sicher?
Ja, Chef. An die kommt niemand ran. Niemand. Ah, die Melodie von Beethoven. Aber welche? Der Schlag auf den Kopf hat mein Gedächtnis beeinträchtigt.
23.15 Uhr. Ich kenne nur eine Person, die alles von Beethoven auf CD hat. Meine Nachbarin Oma Mutzke. Nee, Oma Mutzke, das ist nicht die Melodie. Nächste.
Okay, Bündchen. Jetzt kommt eins meiner Lieblingsstücke, die Mondscheinsonate.
Oma Mutzke, ich habe keine Zeit. Weniger reden, mehr Beethoven.
Jimmy Bündchen.
Der geheimste Geheimagent der Welt.
Na dann kann man ja nur hoffen, dass Oma Mutzke irgendwann auch Beethovens Ode an die Freude ausgepackt hat.
The second that you call me, saying you need to be alone tonight. I know you're deep down and you're crawling, not going anywhere, so why are you trying to push me away? You're stupid to think that. Forget we said for better or worse. You're stupid to think something bad could ever come between us. You know I can never leave. If ya. I could get in your head, I would make you see the way I see ya. You know I can never leave ya.
Damit sind wir schon am Ende unserer Sendung. Heute hat sich der Sommer ja wieder zurückgemeldet und mal sehen, ob das morgen wettertechnisch auch so bleibt.
Maussichten.
Ja, bleibt es. Wir können uns auf einen super sonnigen Freitag freuen. Kaum Wolken am Himmel und wenn, dann sind sie auf jeden Fall harmlos. Nur in der Eifel und so am Niederrhein, also Mönchengladbach die Ecke, kann es spätabends Regenschauer und Gewitter geben. Aber tagsüber soll es wohl safe sein. Dazu wird es hochsommerlich heiß, zwischen 28 und 30 Grad. Also super Aussichten auf diesen Freitag. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr morgen nach diesem Sommertag abends mit mir rätseln. Es ist nämlich wieder Rätselfreitag angesagt. Morgen haben wir schon einige coole Spiele für euch vorbereitet, die ihr abstauben könnt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn ihr dabei seid. Ab kurz nach 7 morgen Abend. Ich bin Mariana, ich bin raus für heute und wünsche euch noch einen ganz tollen Donnerstagabend. Bis dann!
20 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Stefan Fries. Guten Abend. Bei der Lufthansa wird es in den nächsten knapp 3,5 Jahren keine Pilotenstreiks geben. Die Piloten haben den ausgehandelten Tarifvertrag laut ihrer Gewerkschaft angenommen. Knapp 2/3 stimmten dafür. Warum? Dazu aus Frankfurt Jakob Schaumann für WDR aktuell.
Da spielen natürlich verschiedene Komponenten eine Rolle. Zum einen sind es eben diese mindestens 18%, die gestaffelt in den kommenden Jahren dann auf das Gehalt draufkommen. Das ist sozusagen die eine Seite. Dann gab es aber sowieso schon Pauschalen, die ausgezahlt werden sollen und eine Inflationsausgleichsprämie, sodass die Pilotinnen und Piloten auf ein Gehaltsplus von mindestens 25% kommen. Das ist sozusagen die rein monetäre Seite. Es geht aber auch um Arbeits- und Bereitschaftszeiten. Da hat man von sogenannten Betontagen gesprochen. Das heißt, künftig sollen Pilotinnen und Piloten mindestens 10 freie Tage im Monat haben. Das ist sozusagen dann die andere Seite, die jetzt nicht rein monetär ist.
Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS setzt nach dem Militärputsch in Niger erstmal weiter auf Diplomatie. Die Organisation hatte den Militärs in Niger vergeblich ein Ultimatum gesetzt, aufzugeben und sonst mit Angriffen gedroht. Heute forderte die ECOWAS ihre Mitgliedsländer zwar auf, eine Eingreiftruppe zusammenzustellen, der Vorsitzende Tinubu betonte aber, zuerst soll es Verhandlungen geben. Jens Borchers für WDR aktuell.
Tinubu sagte, die Organisation müsse jetzt alle beteiligten Parteien, einschließlich der Putschisten in Niger, in ernsthafte Diskussionen einbinden. Das Ultimatum habe unglücklicherweise nicht das erhoffte Resultat gebracht. Dass die Putschisten in Niger nicht willens sind, sich der ECOWAS zu beugen, das stellten sie heute unter Beweis. Kurz vor Beginn des Sondergipfels hatte die Junta eine neue Regierungsmannschaft in Niamey präsentiert. 20 Minister, darunter 2 hochrangige Generäle für die Posten Inneres und Verteidigung.
Weitere Meldungen im Überblick. Bundespräsident Steinmeier hat die Bürger aufgefordert, Demokratie und Freiheit in Deutschland zu verteidigen. Ohne die AfD beim Namen zu nennen, sagte er, Verfassungsfeinde müssten konsequent bekämpft werden. Steinmeier sprach zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents auf der bayerischen Insel Herrenchiemsee. Auf dem Nürburgring sind bei einem Unfall 2 Menschen ums Leben gekommen. Sie hatten für den Reifenhersteller Goodyear eine Testfahrt absolviert. Die Unfallursache ist noch unklar. Im US-Bundesstaat Hawaii rufen die Behörden Touristen auf der Insel Maui dazu auf, abzureisen. Grund dafür sind schwere Waldbrände. Mindestens 36 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Die US-Küstenwache twitterte, dass in der Kleinstadt Lahaina Menschen ins Meer gegangen sind, um sich vor dem Feuer in Sicherheit zu bringen. Auf der Insel sind tausende Menschen ohne Strom. Die Luxusmodemarke Versace bekommt einen neuen Eigentümer. Der Konzern Tapestry kauft für umgerechnet rund 8 Milliarden Euro den Konkurrenten Capri Holdings, dem die Marke Versace gehört. Zu Tapestry gehören die Marken Coach und Kate Spade. Mit der Übernahme entstehe ein mächtiges weltweites Luxusunternehmen.
WDR aktuell aus der Region.
In Duisburg ist der Brand auf der Schrottinsel gelöscht. Seit dem Morgen hatten im Duisburger Hafen 1000 Tonnen Fahrzeugschrott gebrannt. Zeitweise war eine große Rauchwolke über der Stadt zu sehen. Letzte Arbeiten laufen noch. Marc Schulte, WDR Duisburg.
Man sieht noch 2 Kräne arbeiten. Die ziehen diesen Schrotthaufen weiter auseinander, damit die Feuerwehr gegebenenfalls noch vorhandene Glutnester löschen kann. Da wird sicherlich noch welche geben. Ab und zu sieht man dann auch noch mal ein bisschen Rauch aufsteigen. Aber das Feuer an sich ist gelöscht. Das wird jetzt noch ein paar Stunden beobachtet. Und da ist man hier in Duisburg, denke ich mal, noch mal glimpflich davongekommen. Denn das Feuer hatte sich nicht in die unteren Schichten dieses Haufens vorgearbeitet. Das war das große Glück. Da hat die Feuerwehr dann schnell genug reagiert.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht nur wenige Wolken, bei 16 bis 8 Grad bildet sich stellenweise Nebel. Morgen geht es tagsüber sonnig und trocken weiter. Erst am späten Abend ziehen vom Niederrhein und der Eifel erste Schauer und Gewitter auf. In Aachen bis 28 Grad, in Hagen 29 und in Erftstadt bis 30 Grad. Das war WDR aktuell.
WDR 5 Stadtgespräch mit Ralf Erdenberger.
Wir sind zurück aus der Sommerpause und live auf der Burghofbühne Dienstlaken mit echtem Publikum. Guten Abend. So, das funktioniert ja noch nach der Sommerpause und mit einer echten Schauspielerin in der Rolle des Don Quixote.
Ich habe beschlossen, ab heute ein fahrender Ritter zu sein und habe mir zu diesem Zwecke rasch einen angemesseneren Namen erfunden. Denn da draußen gibt es Menschen, die Hilfe brauchen. Schwache, Arme, Kranke, von Fortuna in die Pfanne gehauene. Wer steht ihnen bei? Wer ist Manns genug, Seite an Seite mit den vom Fatum Gefoppten gegen das Unrecht in die Schlacht zu ziehen? Der Ritter. Denn für den Ritter sind Anstand und Moral keine leeren Worte, sondern Leitbilder allen Handelns. Aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Die Güter dieser Welt sind ungerecht verteilt. Und Menschsein bedeutet mitnichten, die Kuh und den Hund und das Huhn nachzuäffen, fressen, kopulieren, schlafen. Menschsein bedeutet, die Welt zu einem gerechteren Ort zu machen. Ergo, das, was Gott verbockt hat, als er das Böse erschuf, auszugleichen. Denn wo beginnt Menschsein? Menschsein beginnt dort, wo die Natur aufhört.
Norhild Reinicke. Norhild Reinicke in einer aktuellen Produktion des Landestheaters. Don Quixote heißt diese Produktion, also der Mensch, der gegen Windmühlen kämpft, der Mensch zwischen Wunschtraum und Wirklichkeit. Eine von vielen Produktionen, die auch über Land Touren und Kultur bringt, so der Anspruch in diese ländlichen Regionen. Wie ist die Wirklichkeit? Wie kommt das an? Wie groß ist das Interesse auch nach Corona? Heute wird ja hier zu diesem Thema das Stadtgespräch aufgeführt auf dieser Bühne mit dem schönen Titel Teures Hobby für Reiche oder Bildung für alle. Die eine Moderationsrolle habe ich, die andere Ludger Kazmierczak im Publikum.
Ja, und ich stehe etwas erhöht, denn dieses Publikum sitzt auf einer Tribüne, die treppenartig nach oben läuft. Es ist Platz für 60, 70 Leute, die sind nicht alle gekommen. Ich würde sagen, das Wetter hat uns heute nicht in die Karten gespielt. Der eine oder andere zieht es vor, heute zu grillen oder ein Bierchen zu trinken. Aber wir haben ein, glaube ich, recht theateraffines Publikum. Das hat man den Gesprächen vorm Einlass vorhin entnommen. Und ich setze mich einfach mal hier zwischen zwei Damen. Die haben extra für mich, glaube ich, einen Platz freigehalten. Dann können wir mal darüber reden, wie es denn ausschaut. Schaut mit dem Theaterkonsum. Darf ich Sie fragen, sind Sie eine regelmäßige Theatergängerin? Gehen Sie ab und zu? Gehen Sie nie? Interessieren Sie sich nur für die Radiosendung heute?
Ich interessiere mich hauptsächlich für die Radiosendung. Ich höre so gerne WDR 5 und auch gerne das Stadtgespräch.
Oh, damit sind Sie schon eines meiner Lieblingspublikumsgäste hier heute Abend. Aber dann lassen wir uns überraschen, ob Sie heute vielleicht zur Theaterfreundin werden. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie Theatergängerin?
Ja, aber leider sehr selten. Zuletzt war ich hier in der Burghofbühne in Grimms Märchen. Aber ich gehe vielleicht so 3-4 Mal im Jahr ins Theater.
Okay, da ist noch Luft nach oben. Ich gehe noch mal einmal in die erste Reihe. Sie sehen so aus, als wären Sie ganz oft im Theater.
Nein, ich bin nicht ganz oft im Theater. Aber ich bin schon interessiert, zusammen mit meiner Frau, mehr außerhalb. Aber ich muss gestehen, Corona hat das gebrochen und wir sind immer noch in der Post-Corona-Zeit, das spürt man. Aber ich bin eigentlich hier, um ein bisschen mehr zu erfahren, ob wir es zu tun haben mit einem Wandel in der gesamten Kulturpolitik. Wohin das gehen wird, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass so etwas im Gange ist. Der Titel dieses Gesprächs heute deutet auch darauf hin.
Das ist sehr spannend, damit sind wir bei euch, Ralf.
Ja, ich glaube, dem werden wir gerecht anhand Beispiel Landestheater. Und was ich gerade gehört habe aus dem Publikum, ist eigentlich korrespondiert das mit den Ergebnissen des Bertelsmann Kulturmonitors, der ja ergeben hat, dass 9 von 10 sagen, ist uns wichtig mit der Kultur und die Landschaft soll erhalten bleiben und andererseits 4 von 5 nicht gehen ins Theater. Und das ist vielleicht ein Dilemma in diesen Zeiten. Ich stelle mal eben die kammerspielartige Besetzung des Podiums vor, in der Rolle des Theaterdirektors und Gastgebers Mirko Schombart.
Hallo, guten Abend.
Offenbar beliebt und seit 10 Jahren ja auch schon Intendant der Burghofbühne. Sie müssten jetzt folgenden theatralischen Satz beenden. Landestheater sind für mich...
Theater ist für mich eine der emotionalsten, packendsten und aufwühlendsten Kunstformen.
Daneben, in der Rolle der Möglichmacherin und Fürsprecherin, würde ich mal sagen, die frühere Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer. Sitzen im Kulturausschuss auf Landesebene und entscheiden natürlich mit über die Mittel für Landestheater. Landestheater sind für Sie...
sind für mich existenziell wichtig, weil wir so das Gut der Kultur auch in die Fläche bringen können, beziehungsweise auch bringen müssen.
und in der Rolle des Forschers und vielleicht konstruktiven Kritikers, kann sich noch entscheiden, ob er zum Advocatus Diaboli wird, Thomas Renz aus Berlin. Toll, dass Sie die Strecke gemacht haben. Befassen sich mit der Rolle von Theatern für die Gesellschaft am Institut für kulturelle Teilhabe und Sie haben insbesondere die Lage der Kinder- und Jugendtheater studiert. Landestheater sind für Sie?
Na, erstmal sind es die Heldinnen der Landstraße, weil sie jeden Abend woanders hinfahren, was natürlich für das ganze Team immer anstrengender ist. Aber sie sind eben auch die Heldinnen des, ja, des ländlichen Raums, denn wir wohnen nicht alle in Berlin, Düsseldorf, Köln und Stuttgart, sondern auch in Papenburg, Peine oder Dinslaken und auch da gibt es Theater.
Schöner Satz, an dem Thomas Mann seine Freude gehabt hätte. Vielen Dank dafür in der Länge. Wir planen eine Sendung in drei Akten mit reger Beteiligung. Ich sag mal Exposition, Krise, Lösung und Exposition heißt die Ausgangslage. Was sind denn überhaupt Landestheater? Ich würde mal sagen, Vorhang auf hierfür.
WDR 5 Stadtgespräch. Fakt kompakt.
NRW hat 4 Landestheater. Die Burghofbühne Dinslaken, das Landestheater Detmold, das Rheinische Landestheater Neuss und das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel. Sie spielen in ihren Heimatstädten und sie gehen auf Tournee durch ganz NRW. Zusammen legen sie in jeder Spielzeit mehr als 1 Million Kilometer zurück. Die Landestheater spielen in Bühnenhäusern ohne eigenes Ensemble, in Stadthallen, auf Freilichtbühnen und in Schulen. Sie bieten Dramen, Komödien und experimentelles Theater für Erwachsene an. Knapp die Hälfte ihrer Stücke richtet sich aber an Kinder und Jugendliche. Das Landestheater Detmold bedient auch die Sparten Musical, Oper und Ballett.
So, das ist der Überflug von Eva Ganowski. Jetzt mal, um das hier zu verorten, auch an der Burghofbühne, Mirko Schombart als Intendant. Wie ist denn die Lage gerade? Was machen Sie und wie sieht es finanziell aus?
Also wir stecken all unsere Energie und Kreativität in die jetzt gerade startende neue Spielzeit. 2 Produktionen proben gerade, gut bei Lenin mit der Premiere am 2. September.
Hinter mir, ich glaube, habe ich den Kostümfundus noch aufgereiht.
Genau, also ein Teil des Kostümfundus ist hier auf der Probebühne, ganz genau. Und im Kinder- und Jugendtheater, oh wie schön ist Panama, das muss ich wahrscheinlich auch niemandem vorstellen. Wie sieht's aus finanziell in dem Rahmen, den wir beeinflussen können? Sprich, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, wir sind nochmal ein spezielles Landestheater, weil wir so gut wie nicht vor Ort spielen, keine wirkliche eigene Spielstätte haben, sondern gerade im Abendspielplan fast ausschließlich im Gastspielbetrieb unterwegs sind. Wir sind also darauf angewiesen, dass uns eines der knapp 400 Bespielprogrammtheater in Deutschland bucht. Und da sieht es für uns sehr gut aus. Wir haben mehr Nachfrage, als wir bedienen können. Und das ist natürlich eine schöne, luxuriöse Situation und auch ein schönes Vertrauen in unsere Arbeit. Was die Gesamtfinanzen betrifft, um es jetzt auch nicht zu lang zu machen, gibt es auch in unserem Bereich starke Tariferhöhungen, neben gestiegenen Energiekosten, Inflation allgemeiner, die es nötig macht, mit unseren Geldgebern ins Gespräch zu gehen und über die weitere Finanzierung zu reden.
Für die Finanzierung, ich habe schon angedeutet, Sie waren Gebauer mit zuständig gewesen, denn Sie finanzieren sich als Landestheater durch Land, Kreis und die Einnahmen, wobei eben das Land den Löwenanteil trägt. Wenn ich das richtig zusammengerechnet habe, sind wir bei knapp 20 Millionen Euro, die das Land Nordrhein-Westfalen gibt. Und Sie haben es, glaube ich, nochmal aufgestockt, Frau Gebauer, ne?
Also wir haben tatsächlich in der Zeit 2017 bis 2023 beziehungsweise 2022 die Landestheater oder die Kulturförderung ganz oben bei uns stehen gehabt. Wir haben tatsächlich auch die Landestheater im Koalitionsvertrag damals mit aufgenommen und haben gesagt, dass wir den Kulturetat um mindestens 50% erhöhen möchten. Das haben wir getan in verschiedenen Schritten. Am Ende des Tages sind es tatsächlich 55% geworden, trotz Corona und all der Leistungen, die ja nebenher noch erbracht werden mussten. Ich würde sagen, die jetzige Landesregierung setzt andere Schwerpunkte, nicht gerade im kulturellen Bereich. Wenn Sie dort den Koalitionsvertrag sich anschauen, da finden Sie weder das Wort Theater noch das Wort Landestheater. Und in den vergangenen Jahren ist der Etat, zumindest jetzt für die Landestheater, auch gleich geblieben. Er liegt bei 18.396.000. Und ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf die Sendung heute mein Postpaket geöffnet, nämlich den Haushalt 24, den Entwurf, der gekommen ist. Und kann sagen, dass man sich nicht viel Mühe gegeben hat, sondern diesen Etat fortgeschrieben hat, also keinerlei Erhöhung.
Trotz eben der gestiegenen Kosten,
trotz
die wir gerade gehört haben.
Trotz der gestiegenen Kosten in Bezug auf Tarife, trotz der gestiegenen oder der Inflation, die wir ja alle spüren und somit natürlich auch die Landestheater. Also das enttäuscht an der Stelle und ich denke mal, Frau Ministerin Brandes wird ja am 12. hier zu Gast sein, um den Spielplan der Landestheater sich hier vorstellen zu lassen. Dann wird das sicherlich Gesprächsbedarf in Bezug auf die Haushaltsaufstellung geben.
Oder, Herr Schombart, müssen Sie jetzt dankbar sein mit allem, was Sie kriegen und dann nichts sagen an Kritik an solchen Zahlen, die sich nicht steigern lassen?
Ja, also das ist natürlich, das ist für mich natürlich eine sehr interessante Information. Ich hatte keinen Haushaltsentwurf 24 heute in der Post. Ich hatte aber natürlich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Landestheater, wir sind ja in einem gemeinschaftlichen Büro organisiert, in den letzten Wochen und Monaten viele, wie ich finde, gute Gespräche mit dem Ministerium. Und tatsächlich, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, zumindest für das Jahr 2023, ist sowohl die gestiegene Mindestgage, also die gestiegene Mindestgage, als auch der an den Verdi-Vertrag, also die an den Verdi-Vertrag angelehnte Inflationsausgleich, wird anteilig für den Landesanteil übernommen. Und das ist etwas, was uns über das Jahr 2023 hilft und für das wir tatsächlich dankbar sind. Und mir wurde zumindest auch signalisiert, und da gehe ich jetzt auch erstmal voller Vertrauen von aus, dass wir dann in entsprechend konstruktive Gespräche auch für die Fortführung 24 gehen werden.
Wenn jetzt einer von der freien Szene als Künstler diese Sendung hört, würde er sagen, Mensch, das ist ein unglaubliches Polster. Ich musste durch Corona mich unheimlich durchkämpfen. Da gab es vielleicht eine Soforthilfe, aber dann habe ich jetzt auch vielleicht die Delle, weil die Leute nicht mehr kommen. Thomas Renz, es gibt so Zahlen, wenn man jetzt mal eben vom Landestheater absehen, wenn man an Opernhäusern ist und da eine Karte kauft, sagen wir mal, ich würde jetzt eine Opernhauskarte für eine Opernproduktion kaufen von 40 €, dann tut der Staat noch mal 210 € obendrauf, damit die Finanzierung gelingt. Das ist unglaublich viel Steuergeld. Ich habe es ja gerade angedeutet, Fairness-Debatte, freie Szene, Landestheater. Was sagen Sie als Forscher? Ist so etwas wichtig zu erhalten und auch im Millionenbereich tätig zu werden?
Na, es sind meines Erachtens nach zwei Dimensionen. Das eine ist, es macht, glaube ich, wenig Sinn, innerhalb der Kulturpolitik Verteilungskämpfe anzufangen, weil wir haben verschiedene Politikfelder. Und wir wollen auch nicht anfangen, Kulturpolitik gegen Bildungspolitik auszuspielen, sondern müssen wir uns natürlich andere Politikfelder angucken, Wirtschaftspolitik und die Frage nach Sozialpolitik und so weiter. Bis vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine war es auch noch die Frage der Rüstungspolitik. Also das sind viele Dimensionen, freie Theater gegen Landestheater irgendwie gegenüberzustellen, finde ich, ist einfach ein bisschen zu kurz gedacht.
Da müsste man sich um beide kümmern, meinen Sie,
genau,
und nicht gegeneinander eine Konkurrenz anfangen.
Genau.
Wieso sind denn Landestheater aus Ihrer forschenden Sicht so wichtig? Was sehen Sie?
Naja, kulturelles Interesse gibt es sowohl in Stadt als auch in ländlichen Räumen. Und das Publikum von Theatern ist gar nicht so großartig unterschiedlich zwischen Städten und, also Großstädten und ländlichen Räumen. Und in ländlichen Räumen gibt es natürlich aufgrund einer dann rein quantitativ geringeren Nachfrage eben nicht die Möglichkeit, dass jede Kleinstadt, jede Mittelstadt ein eigenes Stadttheater mit eigenem Ensemble hält. Also somit ist diese Idee, die es in Deutschland ja schon lange gibt, seit dem Zweiten Weltkrieg, seinem Ende des Zweiten Weltkriegs, mit den Landesbühnen eine ziemlich kluge Möglichkeit, kulturelle Teilhabe eben auch in der Fläche zu sichern. Mhm. Und da gibt es derzeit wenig Alternativen.
Lutka im Publikum.
Ja, Ulrike Schombart hat ja auch gerade gesagt, die Burghofbühne lebt davon, weil sie keine große eigene Bühne hat, hier dieses kleine Podium, die Fläche draußen. Aber sie sind halt viel unterwegs und unter anderem ist dann immer Regieassistentin Julia Kempf dabei. Also die weiß, wie es dann aussieht in den Dörfern und Städten, in Rees, in Kleve, in Kranenburg oder wo auch immer. Ist denn das Interesse noch da? Kommen die Menschen und freuen sich, dass das Landestheater bei Ihnen im Ort ist?
Ja, also was ich dazu sagen kann, ist, dass wir gerade als Landestheater darauf angewiesen sind, an so kleinen Orten zu spielen, die eben kein eigenes Theater haben. Und das ist auch das Schöne daran. Und noch vor ein, zwei Jahren zu Corona-Zeiten war es so, dass man wirklich bangen musste und dass es hieß so, ja, weiß ich nicht, wenn wir zumachen müssen, wenn die Leute nicht mehr kommen, aber zum Glück ist es jetzt gerade im Moment so, dass man schon seit der letzten Spielzeit merkt, die Leute kommen zurück und sind dankbar, wieder Theater in ihrem kleinen Ort erleben zu können. Und das macht uns sehr glücklich auf jeden Fall.
Jetzt haben wir gerade gehört im Podium, dass der Staat bei einer Opernkarte viel Geld dazu schießen muss. Da frage ich doch mal hier vorne in der ersten Reihe, ist es das uns wert? Ist es Ihnen das wert? Sagen Sie, das ist vollkommen korrekt, dass man die Kultur mit Steuergeldern so unterstützt?
Ich bin da absolut dafür, weil sonst selber könnte ich es ja gar nicht finanzieren. Und dann bin ich dem Staat einfach sehr dankbar, dass er das macht.
In der freien Wirtschaft würde man sagen, die müssen alleine klarkommen. Wie sehen Sie das?
Das sehe ich im Bereich der Kultur nicht so, sondern das muss subventioniert, muss unterstützt werden. Und da können wir alle unseren Beitrag zu leisten, indem wir zum Beispiel ein regelmäßiges Abonnement bei der Burghof-Bühne nehmen.
So wie Sie beide, nehme ich an. Aber ich würde gerne nochmal das Dilemma aufgreifen, was ich schon angedeutet habe. Wir haben jetzt von Relevanz gehört, aber die Akzeptanz, die sich dann auch in Besuche niederschlägt, die ist nicht unbedingt da. Und hier ist auch nochmal zusammengetragen von Eva Kanowski die ganze Geschichte.
WDR 5 Stadtgespräch. Fakt kompakt.
9 von 10 Menschen in Deutschland ist es wichtig, die kulturellen Angebote der Theater für kommende Generationen zu erhalten. Ihre Angebote gehörten zur kulturellen Identität und zur Bildung. 3 von 4 Menschen sind auch der Meinung, Theater sollten weiter mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. 4 von 5 Befragten gaben aber an, in den vergangenen 12 Monaten kein Theater besucht zu haben. Jeder 10. war noch nie in einer Theateraufführung. Fast die Hälfte der unter 30-Jährigen fühlt sich vom Theaterangebot nicht angesprochen. Rund 4 von 5 Befragten wünschen sich Theater für Kinder und Jugendliche sowie Angebote, bei denen man lachen kann und die für jeden verständlich sind.
Frau Gebauer, da könnte man ja sagen, Sie machen viel Geld locker, aber die Wirkung ist nicht die, die Sie sich vielleicht erhoffen. Es kommen nicht unbedingt die zurück, die Sie vielleicht auch durch Corona verloren haben.
Ja, ich glaube schon, dass man genau wie in anderen Bereichen auch bei den Landestheatern schauen muss, wie können wir eigentlich mit der Situation, so wie sie denn ist, umgehen. Also wir haben ja gerade gehört, dass die Hälfte der Jugendlichen sich nicht mitgenommen fühlt. Es gibt ja zum Beispiel in diesem Zusammenhang ein Positionspapier des Landestheaters Tübingen, was sich genau mit dieser Frage beschäftigt hat. Also wie müssen wir uns als Landestheater aufstellen, um zum Beispiel die jungen Menschen zu erreichen? Wie schaffen wir es auch, die Akzeptanz vor Ort zu steigern, zum Beispiel indem wir vielleicht auch aktuelle Bezüge in die Stücke mit einbauen können? Und ich glaube schon, dass jedes Landestheater hier gefragt ist, neben der finanziellen Unterstützung auch zu schauen, wie können wir wieder die Menschen mehr erreichen. Natürlich waren die Menschen mit Corona oder nach Corona auch längere Zeit noch verunsichert. Das erleben wir in vielen Bereichen. Und jetzt gilt es eben hier zu schauen, wie können wir die einen wieder zurückbekommen, aber wie bekommen wir andere überhaupt mit in das Publikum. Und ein Positionspunkt in diesem Papier war zum Beispiel, dass auch überlegt worden ist, dass man eben hingeht und auch Laiendarsteller mit aufnimmt und also Besucher auch zu Akteuren macht und auch darüber versucht eben dann, ja, sprich die klassische Familie noch mit an Bord zu holen, wenn der Vater jetzt mit im Stück spielt. Also ich glaube schon, dass man sich hier auch ein Stück weit neu positionieren muss, und um zu schauen, wie können wir auch attraktiv als Landestheater bleiben.
Jetzt sind wir schon fast in den dritten Akt der Lösung nämlich gesprungen. Wir sollten auch einmal in der Krise verharren und auch eine Bestandsaufnahme machen. Corona war da nicht unerheblich beteiligt. Also Sie wissen natürlich selber, weil Sie damals noch als Schulministerin ja auch bestimmte Entscheidungen treffen mussten, dass dann auch die Schüler nicht nur den Unterricht nicht vor Ort erleben konnten, sondern eben auch Theater nicht erleben konnten. Mirko Schombart, da mussten Sie eben auch durch. Merken Sie, dass durch diese Krise sich was verändert hat, auch vielleicht gerade bei den jungen Leuten, über die wir gerade schon anfangen zu sprechen?
Also was jetzt Theaterbesuche betrifft, gerade bei den jungen Leuten, kann ich von dem, wie ich es jetzt beurteile, nicht so unterschreiben. Ich glaube, das, was Julia Kempf gerade beschrieben hat, dass es eine Umbruchsphase gab. Corona war jetzt ja auch nicht von heute auf morgen offiziell beendet, aber in dieser Umbruchsphase eben eine große Unsicherheit da war. Und ich habe aber fast das Gefühl, dass, natürlich ist es an jedem Ort anders, aber dass an vielen Orten eine solche Lust auf Theater wieder entstanden ist, das bekommen wir schon mit an vielen Gastspielorten, dass das durchaus auch nochmal, also ich glaube nicht, dass es neue Publikumsschichten gewonnen hat, ich will es auch nicht unrealistisch werden, aber dass, glaube ich, diese Rückgewinnung an vielen Orten besser funktioniert als befürchtet, an anderen auch nicht.
So wir müssen vielleicht auch nochmal sortieren, um auch zu verstehen, wie das funktioniert, weil es ist ja nicht so, dass die Schüler von sich aus dann zu Ihnen kommen, sondern die Brücke wird durch die Schule geschlagen.
Ja, das stimmt, ich habe es jetzt gerade schon auf den Abendspielplan wieder bezogen, genau. Bei den Schulen habe ich das Gefühl, ist das Problem eigentlich ein anderes, das ist nämlich einfach diese wahnsinnige Belastung, unter der die Lehrerinnen und Lehrer und die Schülerinnen und Schüler stehen. Dieses enge Zeitkorsett, in dem da gearbeitet muss. Ich meine, da werden Sie besser beurteilen können.
Da muss eine Menge nachgeholt werden.
Also ich, und auch schon vor Corona war das so eng. Und das ist, glaube ich, das eigentlichere Problem, was sozusagen diese Leistung über die Schule hinaus bringt.
Ganz kurz. Aber das heißt, wenn ich das mal eben einhaken darf, weil ich glaube, können Sie auch noch weitermachen, aber was ich interessant finde, Sie sagen ja, die sind inhaltlich so belastet, sie müssen Sachen nachholen, sie müssen an der Schule was regeln. Ja. Da ist Theater eigentlich nur nice to have und wir kommen nicht dazu. Ist das denn die Problem. Richtige Sortierung an den Schulen?
Für mich wenig überraschend, für Sie nicht. Aber das ist tatsächlich das, was ich auch gerade erzählen wollte. Wir hatten auch schon Fälle, wo eine engagierte Lehrerin irgendwie einen Theaterbesuch angeleiert hat und dann gab es vielleicht auch schon von Seiten der Elternschaft Protest, weil das vielleicht bedeutet hätte, dass eine Mathestunde ausfällt. Und da habe ich das Gefühl, es ist so viel Angst auch im System und so viel Druck, dass die positiven Effekte, die ein solcher Theaterbesuch weit über so etwas Messbares hinaus haben kann, nicht mehr ausreichend zu Tage treten. Aber es liegt, glaube ich, an diesem Druck, der da im System ist.
Sagen Sie auch ganz kurz, die Zeit sollten wir uns nehmen. Welche positiven Effekte an den Schulen für die Kinder kann denn Theater haben? Und wo man dann vielleicht sagt, das ist jetzt nicht das Sahnehäubchen mal obendrauf und der Vormittag ist mal frei und Theater, sondern das hat einen anderen Sinn. Das hat was mit Bildung zu tun, das hat auch was mit Entwicklung zu tun.
Ja, das hat was mit Bildung und natürlich auch mit dem Begriff kultureller Bildung zu tun. Das sind sicherlich vielleicht verschiedene Aspekte. Ich glaube, Theater als eine Kunstform, die ja sehr über Zeichen funktioniert, die mich also anders als ein Film noch mehr zum Mitschöpfenden im Publikum macht, erweckt, glaube ich, ganz andere Möglichkeiten, meine Welt um mich herum zu betrachten und damit auch vielleicht Möglichkeiten, mich selber auszudrücken. Das ist, glaube ich, eine ganz große Qualität, nicht für den Schulbetrieb, aber einfach für den Menschen an sich. Und ich glaube aber auch, ein Theater in der Regel nimmt sich ja gesellschaftlich relevante Themen vor und wirft da entweder eine radikal subjektive Perspektive drauf oder versammelt sehr kontroverse Ansätze, so oder so oft auch einen emotionalen Ansatz, trägt also, sagen wir mal, zu so einem Pluralismus dazu bei, wie man auf Themen gucken kann, wie man über Dinge reden kann. Und das ist, glaube ich, immer eine Horizonterweiterung, die hilfreich ist.
Aber die Erfahrung muss man dann eben live auch machen. Der Kontakt muss sein. Sie versuchen schon relativ früh. Sie haben zum Beispiel hier den Kindergärten auch angeboten, praktisch eine Backstage-Führung zu kriegen, dann ein Theatererlebnis kostenfrei zu kriegen, jedenfalls für die Kinder, für die Eltern, für die Einrichtungen, damit die Kinder schon ganz früh so ein Erlebnis haben.
Genau, das ist jedem Kind ein Theaterbesuch und das wird hier sehr gut angenommen in der Region.
Aber jetzt mal fast im dritten Akt, jetzt muss ich mal dringend zum Forscher. Was wir jetzt beschreiben in den Beobachtungen im Landestheater, gerade auch mit Kontakt mit Schülerinnen und Schülern. Sie haben ja eine Studie gemacht über die Lage der Kinder- und Jugendtheater. Können Sie einiges davon bestätigen oder auch jetzt erweitern?
Also Kinder- und Jugendtheater sind auf jeden Fall so irgendwie gerade das Segment im Theaterbereich in ganz Deutschland, das am stärksten wächst und auch am heterogensten ein Publikum bringt. Weil wir sind ja gerade eben im zweiten Akt mit der Frage der Krise. Und es gibt die größte Krise des Theaters, die war schon vor Corona. Die wurde durch Corona noch schwieriger und ist nach Corona immer noch da. Und wir haben vorhin eingangs Don Quixote gehört, ich habe es mir aufgeschrieben, die Güter dieser Welt sind ungerecht verteilt. Und das ist das Grundproblem. Wenn Sie ins Theater wollen, dann sollen Sie darauf Acht geben, dass Sie in einer Familie geboren werden, wo die Eltern Abitur haben, Hochschulabschluss haben, zu einem gewissen sozialen Milieu gehören, über ein hohes Ausstattungsniveau verfügen, auch vermutlich über die möglichen finanziellen Mittel verfügen, wo über Politik geredet wird, wo eine Tageszeitung morgens im Briefkasten ist. Weil das ist das Theaterpublikum. Und das sind die Leute, die wir im Theater treffen. Wir haben vorhin ja ein paar Zahlen gehört, wie wenig Prozent der deutschen Bevölkerung das dann letztendlich ausmacht. Und seit 40 Jahren rennen wir diesem Slogan von Kultur für alle hinterher. Der ist schön und gut, aber der ist überhaupt nicht eingelöst. Denn das Theater repräsentiert nur einen sehr kleinen Ausschnitt der Bevölkerung. Und das ist natürlich ein Grundproblem. Und in Corona ist dieser Ausschnitt noch ein bisschen kleiner geworden, weil in diesem Ausschnitt überdurchschnittlich viele ältere Menschen mit drin sind, die 2020 selbstverständlich zu Hause geblieben sind, weil es gab noch keine Impfungen und keine Masken und andere Sicherheitsmaßnahmen. Nach Corona sind sie wieder gekommen, das sehen wir in unseren Zahlen, so wie es auch gerade eben in den Beobachtungen beschrieben wurden. Was wir aber leider sehen, diejenigen Gruppen, die schon davor viel seltener gekommen sind, die sind nach Corona noch seltener gekommen. Somit hat das Theater definitiv ein kulturelles Teilhabeproblem. Und wenn man es ein bisschen zuspitzt, dass hier eben eine bestimmte gesellschaftliche Elite nur angesprochen wird, dann hat es auch in gewisser Weise ein Klassismusproblem.
Und trotzdem ist das Kinder- und Jugendtheater die Sparte, die am meisten wächst. Habe ich das richtig verstanden? Das überrascht mich total.
Naja, da muss man ein bisschen kritisch oder ein bisschen frech sagen, es entscheiden ja auch nicht die Jugendlichen selbst, dass sie hingehen, sondern es entscheiden die Lehrerinnen und Lehrer. Das ist ganz lustig, wenn wir junge Leute befragen, gehst du ins Theater? Erste Frage und zweitens, wie gut findest du das Theater? Normalerweise, wenn sie TheatergängerInnen fragen, wie sie Theater finden, sagen die immer alle, alles super. Aber dann sehen wir bei den Jüngeren tatsächlich so eine Diskrepanz, dass wir einige haben, die ins Theater gehen, weil sie von der Schule hingebracht werden. Aber offensichtlich hat es nicht so alles gefunkt, dass die das Theater dann auch wirklich wertschätzen. Und dann sehen wir eben auch, dass die Teilhabe wieder zurückgeht, so Anfang 20, wenn man eben, ich sag mal frech, aus den Fängen der Deutschlehrerin raus ist, dann selbst Ausbildung macht, studiert oder so und dann eben nicht mehr ins Theater geht. Und dann ist es irgendwann wieder die Herausforderung für die Theater, die Leute irgendwann wieder zu kriegen. Studierende sind eine schwierige Zielgruppe, manchmal vergebliche Liebesmühe. Anfang 30 kommen dann Kinder und wenn man kleine Kinder zu Hause hat, dann geht man unter der Woche überall hin, aber nicht ins Theater und dann vielleicht erst wieder, wenn man in Rente ist, mit 67 oder so.
Aber liegt nicht in den Fängen der Deutschlehrerin, um das mal aufzugreifen, auch eine Chance? Denn wenn man da gefangen bleibt, jetzt nicht bei der Deutschlehrerin, aber wenn man da entflammt ist und eingenommen wird fürs Theater, dann könnte das doch der Beginn einer lebenslangen
Definitiv. Ich wollte auch mich nicht unbeliebt machen bei den Deutschlehrerinnen hier. Eine Kollegin, Kulturforscherin Susanne Keuchel, hat schon vor vielen Jahren mal errechnet, nachdem sie sehr viele Kinder und Jugendliche befragt haben, ab welchem Alter eigentlich das Interesse an klassischen Kulturangeboten abgeschlossen ist. Und sie ist zu einer Zahl gekommen, die lag bei so circa 14 Jahre. Das heißt, bis das Kind 14 ist, da muss was passiert sein, da muss der Funke übergesprungen sein und dann kann eine Liebe fürs Leben rauskommen.
Jetzt gucke ich mal von der Bühne aus, der Burghofbühne in Dienstlaken, wo wir heute mit dem Stadtgespräch zu Gast sind, ins Publikum und überlege jetzt gerade, wie ich es richtig sage. Denn Ludger Kratzmierczak ist da in einem Publikum, was, wenn ich es sortiere, zwischen alt und jung, doch eher zu einem älteren Publikum gehört. Im Fußball beginnt Senior ab 35, würde ich sagen. Also insofern versuche ich es mal so.
letztlich beinahe um Kopf und Kragen geredet. Ja, ich kann übrigens für mich sagen, bei mir hat das gewirkt damals. Ich kann mich daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Wir waren mit der Grundschule in den Viva Wuschels mit den grünen Haaren. Und später habe ich Theaterwissenschaften studiert. Also es ist irgendwie hängen geblieben. Aber wir haben tatsächlich auch jemanden da, der Theater macht, der Kinder- und Jugendtheater braucht, der aber auch die Tourneebühnen, die Landestheater für das erwachsene Publikum braucht, nämlich den Leiter des Bühnenhauses in Wesel, Paul Borgatz. Wie sieht das aus bei Ihnen? Wird das angenommen? Sind die Schulen noch scharf darauf oder sind sie wirklich überlastet und können das gar nicht mehr annehmen?
Die Schüler und die Schulen kommen schon noch, aber es ist nicht mehr so selbstverständlich, wie es noch vor 15 Jahren war. Also wir müssen mehr dafür werben, wir müssen auf die Schulen zugehen und wir müssen die, sagen wir so, niederschwellige Angebote ermöglichen. Das machen wir auch, Herr Schombatz hat gerade angesprochen, auch wir in Wesel machen dieses Jekit-Projekt, was sehr erfolgreich ist, womit wir auch die Spielzeit beginnen jetzt im September. Das ist also eine Kooperation mit einem örtlichen Sponsor, dass jedes Kind im Kita-Alter gratis eine Theateraufführung der Burghofbühne bei uns sehen kann. Das ist verbunden mit einer Theaterführung mit einem Blick hinter die Kulissen. Und ja, für uns ist das Kindertheater ein Schwerpunkt. Und ganz wichtig ist es eben, dass man dieses Erlebnis ermöglicht.
Damit es hängen bleibt, wie bei den Viva Wuschels mit den grünen Haaren. Es gab auch Wortmeldungen vorhin, ich gehe mal runter. Sie haben sich zum Beispiel gemeldet mit einer Frage oder Anmerkung.
Das Theater in der Schule ist für mich insofern wichtig, dass es hilft, den jungen Menschen die Schwellenangst vor diesen hehren Häusern zu überwinden. Und letztendlich wird mit dem jungen Publikum auch das Publikum der späteren Jahre generiert.
So, jetzt könnte ich sagen, ich habe zwar das mit den Viva Wuschels und den grünen Haaren nicht erlebt, aber wir hatten eine Theater-AG, wir haben mit der Orchester-AG die Dreigroschenoper einstudiert, die Schule war im Brecht-Fieber und so weiter und das hat mich geprägt, aber das hilft in dieser Sendung nichts. Ich werde jetzt als Moderator mal die Gegenposition einnehmen und sagen, die Mediennutzung und die Interessenslage und auch die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder haben sich entscheidend verändert. Warum überhaupt noch Theater, wenn doch so viel tolles Zeug im Handy oder im Streaming zur Verfügung steht, Herr Schombat?
Ja, ich werde mich davor hüten. Ich sehe es auch nicht so, da jetzt so kulturpessimistisch, ähnlich wie Sie, nicht die freie Szene gegen die feststehende Theaterlandschaft ausspielen wollen, jetzt die mediale Nutzung gegen das Theater ausspielen zu wollen.
Ich glaube, es prägt ja auch die Aufmerksamkeit und das Interesse.
Absolut, ja, glaube ich auch. Also natürlich verändert es, auch das verändert eine Art von Wahrnehmung, wie ich in die Welt hinaus sehe. Aber ich glaube, dass das beides nicht in Konkurrenz zueinander stehen muss, sondern ich glaube, dass die Vielfalt der Eindrücke, der Anregungen, die ich, egal ob als Jugendlicher oder als Erwachsener mitnehmen kann, dass da eigentlich eine besondere Stärke drin liegt.
Ja, aber Zeit ist ja endlich.
Ja, ne? Genau.
Und es bedarf ja, und das merkt man auch, wenn man als Erwachsener zu Hause auf dem Sofa sitzt, doch einer gewissen Aktivität, um sich aus dem Streaming-Sog zu befreien und da hochzukommen und woanders hinzugehen. Und gerade, wir haben ja über junge Leute geredet, muss man ja auch sagen, warum, was findest du da, wenn doch das andere auch medial noch stärker oder effektvoller inszeniert ist. Warum Theater?
Ja, also ich glaube, diese Sehnsucht verspüren viele nach echten, realen Kontakten. Ja. Und das ist natürlich das, was Theater ausmacht. Dass man eine gemeinsame Zeit in einem gemeinsamen Raum, ich will nicht zu pathetisch werden, aber
doch,
die eine gemeinsame Luft atmet und ein gemeinsames Erlebnis erlebt, was auch nur in diesem Moment genau so stattfinden kann, gemeinsam mit Leuten auf der Bühne und zwar gemeinsam in verschiedenen Varianten, die es natürlich gibt. Das ist, glaube ich, ein so direktes, reales, besonderes Erlebnis, dass natürlich eine besondere Qualität des Theaters ist. Ich könnte jetzt viel weiter, aber ich weiß, kurze Antwort.
Aber das hat für einen Applaus schon gereicht, ne? Oder? Ja. Pathos. Na, vielleicht ist es gar nicht so viel Pathos, vielleicht ist es der Kern. Frau Gebauer, wie ist Ihre Antwort in diesen medialen Zeiten, wo ja vieles auch natürlich ins Digitale gewandert ist, durch diese Zeit, die Sie nicht zu verantworten hatten und die Maßnahmen hatten Sie auch, naja, dann doch irgendwie zu verantworten, aber die Folgen waren ja nicht ganz klar. Jetzt haben wir den Salat und manchmal die leeren Stühle und die jungen Leute sind im digitalen Raum unterwegs. Warum jetzt Theater, wenn man die Bildung auch vielleicht woanders herkriegen würde?
Na, ich würde mir einfach den digitalen Raum zunutze machen. Also das kann ja der Einstieg auch sein für nachher den Theaterbesuch. Also man kann ja auch das Theater sozusagen in die Schule über die Digitalisierung erstmal hineinholen und Lust auf mehr machen und dann zum wahren Theaterbesuch am Ende des Tages kommen. Also ich sage auch, man darf beides nicht gegeneinander ausspielen, weil wir werden natürlich mit den neuen Medien in irgendeiner Art und Weise immer in Konkurrenz stehen, in den unterschiedlichsten Sparten. Das betrifft ja nicht nur das Theater, aber deswegen meine ich, ist es wichtig, sie einfach für seine Zwecke auch mit zu nutzen, sie einzubeziehen und darüber die Jugendlichen zunächst vielleicht einmal auch ein Stück weit abzuholen und ihnen Lust auf mehr zu machen und dann zu sagen, ja, und am Ende des Tages steht eben dann der Theaterbesuch.
Ich denke gerade über Grimms Märchen nach, wurde hier genannt, über Rapunzel, die im Turm oben chattet und den Prinz im Chatroom findet. Aber ob man das so inszenieren will, ist natürlich nur meine Fantasie jetzt. Herr Renz, auch an Sie als Theaterforscher, wahrscheinlich mit Theater Herzblut trotzdem unterwegs bei aller Distanz. Warum in diesen Zeiten Theater? Kann man ketzerisch sagen, naja, Streaming killed the theater star, wenn es noch einer gewesen ist.
Na, erstmal ist Theater ein Medium von unterschiedlichen vielen Medien. Und auch ich swip bei TikTok rum oder schaue YouTube. Ich glaube, bei TikTok 3,4 Sekunden. Dann wird man weiter, da kommt das nächste Video rein. Und gleichzeitig gehe ich trotzdem gerne ins Theater, sitze in der zweiten Reihe, lasse mich vom Schauspieler bespucken und leide lebe mit dem ganzen Theater und bin aufgewühlt und kann die halbe Nacht nicht schlafen und so. Also es sind einfach letztendlich Medien, die durchaus alle auch ihre Parallelberechtigung haben. Was wir gesehen haben 2020, als die Theater schließen mussten, dass sehr viele Theater aktiv geworden sind, sich mit digitalen Angeboten zu positionieren, da muss ich als empirischer Sozialforscher ein bisschen Zahn ziehen. Das sehen wir ganz klar bei den Zahlen. Wir haben diejenigen Leute, die ab 2020 wieder ins Theater gegangen sind, befragt, habt ihr auch digitale Angebote von Theatern genutzt? Und selbst diese Hardcore-BesucherInnen, die dann 2020 in dieser wenigen Zeit zwischen Lockdowns ins Theater gekommen sind, haben das eigentlich nicht gemacht. Jetzt nach 3 Jahren sehen wir die TheaterbesucherInnen, die wir befragen, 85% von denen haben nicht ein einziges digitales Angebot eines Theaters besucht. Das heißt nicht, dass das Theater sagen sollen, wir machen nichts mehr Digitales. Im Gegenteil, es gibt ja auch Stadttheater, die eine digitale Sparte ausrufen oder die eben digitale Elemente in die Inszenierung einbauen. Kein Ding. Mhm. Aber ein Ersetzen dieses Live-Angebots, wie es eben auch hier gerade eben beschrieben wurde, durch ein rein digitales Angebot, das scheint nicht aufzugehen.
Ludger Katzmierzak im Publikum, ich sehe dich jetzt immer mit grünen Haaren, das muss aber die Brechung irgendwie sein von Bühnenlicht und Brille, Entschuldigung. Aber das sind Wortmeldungen, habe ich das richtig
gesehen? Ja, und ich glaube, es gibt tatsächlich das Bedürfnis, jetzt über konstruktive Lösungen nachzudenken. Also was kann man besser machen? Digitalisierung war ein Stichwort. Sie haben auch Beobachtungen gemacht, wie man sich neu aufstellen kann.
Ja, zum einen fehlt mir dabei, Theater ist für mich was total Emotionales. Und diese Emotionen müssen transportiert werden. Und nur wer das erlebt hat, dass das Theaterstück ihn wirklich emotional berührt, der wird auch wieder dahin gehen. Das ist das eine. Und dann was ganz anderes. Bei den Duisburger Philharmonikern beispielsweise hat man vor 20 Jahren festgestellt, dass das Publikum sich geändert hat. Also, dass das immer älter wurde. Und man hat überlegt, wie bei vielen, vielen anderen Orchestern auch, wie man das ändern kann. Und hat angefangen damit, ganz viele junge Menschen an das Orchester, an die Musik, an die klassische Musik heranzuführen. Und das hat einen hervorragenden Erfolg gehabt. Es gibt mittlerweile immer mehr junge Menschen oder jüngere Menschen, die dann eben zur klassischen Musik kommen.
Ja, das lässt sich wahrscheinlich tatsächlich auch auf die Bühne übertragen, aus Theater. Neben Ihnen sitzt ein Mann, der gehört zum Otto-Pankok-Museum. Sie haben sich vorhin auch gemeldet, auch mit einem konstruktiven Ansatz.
Ja, das Otto-Pankok-Museum hat natürlich sehr viele Kooperationen mit Schülern. Und da wäre es ja vielleicht auch eine gute Kooperation, zusammenzuarbeiten mit dem Theater. Denn wir haben unter anderem vor allen Dingen eine Möglichkeit, drinnen sowie draußen, da wir mitten im Wald liegen. Und wir vermitteln natürlich das, was ganz notwendig ist, eben die Grundlagen dessen, was wir in der Demokratie brauchen. Und da würde ich sagen, mit dem Theater zusammen würde es noch lebendiger werden.
Ja. Haben wir direkt eine Breaking News für die Zeitung morgen. Enge Zusammenarbeit zwischen dem Otto-Pankok-Museum und der Burghofbühne.
Burghofbühne, genau. Zwei Impulse. Vielen Dank. Das ist das Publikum der Burghofbühne an diesem Abend im WDR 5 Stadtgespräch. Und zwei Impulse würde ich gerne aufnehmen. Ich habe herausgehört, dass, was Sie da anbieten, auch eine andere Form von Bühnenraum, wenn überhaupt Raum, ne? Also eine Landschaft, ein Erlebnis vielleicht auch draußen in Zusammenhang mit bildender Kunst sein könnte. Wie ist das, Herr Schombart, mit dem Verlassen der Bretter, auf denen wir jetzt sitzen, die eben dann vielleicht nicht die ganze Welt bedeuten, sondern man geht an ungewöhnliche Orte? Wäre das ein Konzept?
Ja, ich glaube, das muss man jetzt ein bisschen, oder muss ich jetzt an der Stelle ein bisschen unterscheiden als Fragestellung an das Theater allgemein oder auch jetzt als Fragestellung an uns als Landestheater in Dienstlaken.
Vielleicht schaffen wir beides.
Ja, ja. Mal gucken, ich hoffe. Wir stehen natürlich vor der wahnsinnigen Herausforderung, dass wir mit unseren Produktionen an extrem unterschiedlichen Orten spielen wollen, aber auch müssen. Das ist also schon durchaus schwer, das auf die verschiedenen Bühnenhäuser und Spielstätten zu adaptieren, die es in Deutschland gibt. Da glaube ich, ist es ganz faktisch einfach sehr, sehr schwer zu sagen, wir haben eine Produktion, die quasi überall spielen kann. Diese ja, sogenannten Site-Specific-Theaterformate, die sich wirklich auf einen Ort beziehen, finde ich künstlerisch hochspannend. Ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz wichtiges und tolles Konzept, ein Baustein von vielen sein kann. Das funktioniert aber, glaube ich, besser an einem stehenden Haus oder auch in der freien Szene an einem Projekt, das wirklich auf einen Ort hin konzipiert ist. Das beißt sich jetzt ein bisschen mit unserer Struktur, aber eben allgemein für das Theater halte ich das für sehr sinnvoll und zielführend.
Wir haben ja eben auch den Begriff der Schwellenangst gehört. Da wäre dann keine Schwelle. Das würde dann in einen Raum überführt, der vielleicht auch für Schülerinnen und Schüler so spannend ist oder auch leicht zugänglich.
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das wäre schön, wenn es so wäre. Aber ich meine, heute parallel eröffnet die Ruhrtriennale, ja, die ja auch teilweise und über die Jahre immer mal wieder an ungewöhnliche Orte gegangen ist, die sie sich erobert hat. Ich glaube nicht, dass dadurch die Schwellenangst automatisch geringer geworden ist. Ich glaube, die Schwellenangst überwindet man, um vielleicht in die Lösung schon rüber zu schwappen, tatsächlich durch ein sehr engmaschiges, begleitendes, vermittelndes Konzept und Formate, die man anbietet.
Und das andere, wenn ich das richtig rausgehört habe, war mehr als Teilhabe. Da ging es um auch einen demokratischen Prozess. Und ich weiß, Herr Schombart, von Ihnen gibt es diesen Satz, Kunst und Kultur sind das Rückgrat einer Gesellschaft. Gehe ich voll mit. Und bieten der Stadtgesellschaft einen demokratischen Aushandlungsraum. Und das würde ich gerne mal kurz mit Ihnen konkretisieren, was das heißt. Also für Stadtgespräch würde ich sagen, ja, das ist ein demokratischer Aushandlungsraum. Hier werden Meinungen sehr gut diskutiert, tief diskutiert, das versuchen wir immer wieder. Aber warum ist Theater, wir hatten ja auch eben den Begriff des Theaterkonsumenten, ein demokratischer Aushandlungsraum?
Ja, ist natürlich ein hochtrabendes Wort.
Ja, und das müssen wir auch die Schüler auch unterbrechen.
Auch für Sie, genau. Aber ich glaube, wenn man das mal überlegt, was heißt denn Demokratie? Es gibt ein Thema oder mehrere Themen, die von öffentlicher Bedeutung sind und man wünscht sich, dass eine Öffentlichkeit darüber in die Diskussion geht. Verschiedene Perspektiven, Ansätze diskutiert und nach dieser eingehenden Beschäftigung damit im Idealfall zu einer mehrheitsfähigen Entscheidung kommt.
Ja, für jede Diskussionssendung würde ich das sagen, ja, aber wieso genau. Ein Theaterstück?
Genau. Jetzt ist es aber so, dass ja Theater, das hatte ich auch vorhin schon mal angedeutet, ja in der Regel irgendeine Art von Thema bearbeiten. Und das sind ganz oft die Themen, die auch eine gesellschaftliche Relevanz haben. Und die Theater sind gerade in den kleinen Orten oft auch noch eine der wenigen Orte, an denen so eine Stadtgesellschaft wirklich auch eben live zusammenkommen kann. Und ja, das gibt's natürlich auch, aber in den wenigsten Fällen wird wie hier zwischen Bühne und Zuschauerraum permanent hin und her diskutiert. Aber ich bekomme vielleicht eine ganz andere Perspektive auf ein Thema. Ich bekomme eben eine subjektive Perspektive. Ich bekomme verschiedene Sichtweisen dargelegt, mit denen ich mich entweder für mich auseinandersetzen kann, was, glaube ich, trotzdem noch ein demokratischer Findungsprozess ist, oder aber auch, weil ich ja live mit anderen Menschen an einem Ort bin, in der Pause, danach, von mir aus auch währenddessen, wenn es nicht so laut ist, aber mich auch austauschen. Und das sind, glaube ich, alles Bausteine, wenn es darum geht, sich gewissen Themen demokratisch zu nähern. Ich sage nicht, dass das der demokratische Aushandlungsraum ist, aber ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil.
Ja. Das Bedürfnis, teilzuhaben, mitzureden, haben wir ja nicht nur bei einer jüngeren Generation, dass das gestiegen ist. Ne? Auch die ältere Generation hat da ein Bedürfnis, auch mitzugestalten, sich auch wirksam zu empfinden. Herr Renz, sagen Sie als Forscher, Theater ist da der richtige Raum?
Naja, das Theater kann nur funktionieren, wenn letztendlich alle Teile der Gesellschaft daran teilhaben. Das ist ja genau nicht anders bei Demokratie. Demokratie funktioniert nur, wenn wir alle mitnehmen.
Aber das ist so ein Appell, ne? Und es wirkt so pädagogisch, wenn wir jetzt so darüber reden.
Ja, aber jetzt kommt nämlich auch dann wieder der kritische Blick, diesmal nicht auf die DeutschlehrerInnen, sondern auf die Theatermacher. Das Theater Das ist schon sehr, also es ist diese Wand, die Brecht mal einreißen wollte zwischen der Bühne und dem Publikum, die steht eigentlich immer noch. Und als Zuschauer hat man relativ wenig Möglichkeiten zu partizipieren. Man darf am Ende klatschen. Mhm. Aber selbst Buhrufen ist eigentlich ja nur nach der Premiere gefühlt erlaubt. Und wir haben schon sehr strenge Formate. Noch strenger ist es beispielsweise in der klassischen Musik, dass man zwischen zwei Sätzen eines Konzerts gar nicht klatschen darf, auch wenn es einen wahnsinnig emotional berührt. Nee, sonst wird von der Seite dann irgendwie ein bisschen gemeckert. Also da ist eben die Frage dann an das Theater, ob man sich da nicht ein bisschen selbst erhöht, wenn man sagt, wir sind der Ort der demokratischen Aushandlung, denn irgendwie Einflussnahme auf Spielplan, auf Personal, manchmal ja auch schon auf Intendantensuche, die dann so im stillen Kämmerchen passiert, gibt es ja nicht so viel im Theater.
Mhm. Herr Schombat, noch einmal.
Ja, ich verstehe den Punkt. Ich glaube allerdings, dass das gerade auf die Landestheater bezogen nicht in der Reihenform so aufgeht. Also, ich meine, Sie wissen es ja selber aus Peine. Erstens habe ich das Gefühl, dass an den kleinen Orten durchaus ein gemischteres Publikum oft in den Orten vorhanden ist, ohne in Abrede stellen zu wollen, dass es immer noch eine spezielle Bubble ist. Aber ich glaube, gerade die Landestheater sind so unabdingbar darauf angewiesen, auch für ein Publikum zu denken und eben nicht diesen unterstellten hehren Elfenbeinturm-Gedanken irgendwie zu frönen.
Aber für ist etwas anderes als mit. Ich grätsch da jetzt rein, auch mit Blick auf die Uhr, die 10 Minuten, die sollten wir ja noch sehr konstruktiv nutzen. Die Frage war ja, wie interaktiv kann Theater sein und wie wirksam kann sich ein Publikum empfinden, jenseits eben des Konsumierens?
Ja. Dann mache ich es jetzt kurz. Wir haben zum Beispiel ein Projekt gehabt, Berlin kann jeder, Dienstlaken muss man wollen, sind aber auch an andere Orte damit gegangen und haben das jeweils auf den jeweiligen Ort anders benannt und auch anders umgesetzt. Wir haben lokale Akteurinnen, Akteure vor Ort einbezogen, sowohl GesprächspartnerInnen als auch Showacts, künstlerische Formate. Wir haben im Vorfeld Interviews mit den Menschen vor Ort geführt, haben während der Vorstellung kleine Fragerunden interaktiv gemacht. Das ist zum Beispiel ein Format, mit dem wir versucht haben, unserer Struktur gerecht zu werden und Publikum tatsächlich einzubinden. Wir entwickeln verschiedene Formate, theaterpädagogische Formate für ein erwachsenes Publikum, dass wir über mehrere Monate hinweg an einem Gastspielort gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern arbeiten, dass wir auch nur an einem Abend mit Bürgerinnen und Bürgern eine interaktive Einführung gestalten, die das Publikum dann für den anderen Teil des Publikums macht, plus natürlich unser gesamtes theaterpädagogisches Angebot mit all diesen Möglichkeiten, die es gibt. Wir haben eine Bürgerbühne, in der Amateurinnen von Kinderclub über Jugendclub bis Mehrgenerationenclub mitspielen können. Das machen nicht nur wir, das machen fast alle Theater, die ich kenne. Ich glaube, da sind die Theater schon auf einem guten Weg. Und das ist alles nicht genug, wie in allen Bereichen. Aber ich glaube, die Richtung ist schon mal ganz gut.
Ludger?
Ja, ich sehe im Publikum aufmerksame Zuhörer, auch viel Zustimmung. Aber es gibt auch Fragen, zum Beispiel von einem Herrn hier an meiner Seite.
Ja, also beim Hören dieser Debatte habe ich immer wieder drei Fragen im Kopf, die ich nicht beantworten kann. Ich fand die Auseinandersetzung oder diese Debatte zwischen dem Empiriker und Herrn Schombat hochinteressant. Das synthetisiert sich jetzt, aber ich weiß nicht, ob das so Ihr Anliegen ist, Herr Renz. Sie wollen ja mehr ein bisschen, sagen wir mal, die Kontroverse im Blick behalten. Und ich bringe jetzt vielleicht die Sache durcheinander, aber mir gehen folgende Fragen durch den Kopf. Die erste Frage ist, am Anfang wurde über Geld gesprochen. Und offensichtlich geht man davon aus, dass die finanziellen Zuwendungen in den nächsten Jahren so bleiben werden oder steigen. Ist das so?
So war der Befund eben, ja. Gleichbleibend im nächsten Haushalt.
Nein, meine Frage geht dahin, werden die Mittel noch zur Verfügung stehen? Werden nicht Kürzungen kommen?
Okay.
Werden nicht in Dienstlagen Kürzungen kommen? Was
Frage
wird da
verstanden.
Passieren?
Moment, die anderen beiden Fragen halten Sie kurz fest. Was meinen Sie, Frau Gebauer? Sie sitzen da ja auch am Topf mit. Meinen Sie die Entwicklung langfristiger als über 2024, also hinaus?
Na gut, jetzt müssen wir erst mal schauen. Der Haushalt 24 liegt vor. Da gibt es keine Steigerung in Bezug auf die Landestheater. Ich konnte jetzt in der Kürze der Zeit nicht in Bezug auf alle Punkte des Haushaltes schauen, wie der Kulturetat ausschaut. Aber ich kann nur sagen, wir haben als FDP uns ganz klar ausgesprochen für die Landestheater und haben dann auch natürlich ein Interesse daran, dass sie entsprechend auskömmlich finanziert werden. Und dazu gehören natürlich auch gehört die Berücksichtigung der Tarifsteigerung und dazu gehört natürlich auch der Inflations aufs Gleiche.
Meine Frage geht in eine andere Richtung. Wir gehen wie selbstverständlich davon aus, dass die Entwicklung, die so läuft, so weiterläuft. Stehen wir nicht vor einer riesigen Problematik der Finanzierung überhaupt und fangen da nicht die Verteilungskämpfe an, nicht viel schärfer zu werden demnächst? Das wird man dann sehen. Die Frage muss erlaubt sein. Die zweite Frage, die sich mir stellt, ist, die künstliche Intelligenz wird doch wahrscheinlich das Freizeitverhalten von vielen Menschen, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, noch einmal massiv verändern. Wenn man das reflektiert, was bedeutet das dann für Theater außer Haus?
Herr Schombart oder Herr Renz, wer möchte?
Herr Renz.
Ja, ich habe ja leider kein Theater, wo ich das ausprobieren kann.
Also, dass ChatGPT demnächst das Stück schreibt, das wollten Sie ausprobieren, oder?
Ich bin da tatsächlich relativ entspannt, was das Thema KI betrifft. So wie wir es sehen, wie Theater jetzt schon mit digitalen Sachen umgehen, die in die Inszenierung einbauen, den Leuten, den Gästen irgendwelche VR-Brillen aufsetzen. Auch so wird KI auch natürlich das Theater beeinflussen, so wie es auch mein Job beeinflusst und auch unser Leben, wenn wir damit, keine Ahnung, mit unserer Krankentasse telefonieren und dann eben mit einem Chatbot telefonieren. Also da bin ich relativ entspannt und das ist dann eher wieder eine ganz banale Frage dann auch an die Förderpolitik. Wenn wir Technologie wie auch KI und digitale Entwicklung in die Theaterproduktion einbauen wollen, dann brauchen die Theater erstens die finanziellen Mittel und zweitens Kulturförderung muss einfach immer im Kopf haben, dass sie dann an der Stelle eben auch ein Stück weit Technologieförderung macht. Da kommen wir so in die Untiefen der Förderpraxis, aber da bin ich entspannt und gespannt, was dann in den Theatern zu sehen ist.
Herr Schommert, Sie sitzen körpersprachlich zurückgelehnt.
Ja, stimmt, da muss ich drauf achten. Was die Finanzierungsperspektiven betrifft, nö, also mir ist völlig klar, dass die Zeiten nicht rosiger werden. Und ich glaube, das, was wir machen können, was wir auch machen, wir sind mit allen ja in guten Gesprächen und wir müssen vor allem mit dem, was wir machen, überzeugen. Mit der Akzeptanz beim Publikum, die wir in unserem Fall glücklicherweise zu einem großen Teil so empfinden, mit unserer künstlerischen Arbeit. Und ich finde, ja, jetzt haben wir eigentlich sehr wenig über den Titel der Sendung Kultur für Reiche gesprochen.
Wir haben noch tolle 4 Minuten.
Ja, ich glaube, wir in unserem Bereich reden wir von Eintrittspreisen von 18, 19 Euro für einen Besuch und ermäßigt nochmal die Hälfte davon oft. Ich glaube, da kann man nicht davon reden, dass es, obwohl ich weiß, dass es für viele Familien auch das noch zu viel ist, aber ich glaube, man kann trotzdem nicht davon reden, dass das für ein Freizeitangebot etwas ist, das sich nur an Reiche richtet. Und ich weiß auch, dass diese Förderung, für die wir sehr dankbar sind, natürlich eine enorme Summe ist einerseits. Und ich glaube, es ist aber trotzdem wichtig, es in Relation zu setzen. Ich weiß nicht, der Gesamthaushalt NRW ist 95 Milliarden oder so. Ja, wir reden von 18 Milliarden. Das heißt, wir sind hier bei den Landestheatern bei 0,02% oder eben umgerechnet bei ungefähr 1 Euro pro NRW-Einwohnerin pro Jahr. Ich weiß, das ist jetzt, hört sich jetzt, aber ne, das, in der Relation, glaube ich, ist das auch nochmal wichtig, in diesen Diskussionen mit zu bedenken, wenn man bedenkt, was man dafür eben an der anderen Seite auch bekommt.
Aber da Sie den Titel nochmal ins Gedächtnis rufen, ich fand, wir waren gar nicht so weit weg, aber teures Hobby für Reiche oder Bildung für alle ist der Titel. Herr Renz, Sie haben eben gesagt, es ist bisher eine Illusion zu glauben, dass Theater eben Bildung für alle liefert, es sei denn, man erwischt alle in den Kitas und alle in den Schulen. Wie kann man denn dem besser gerecht werden? Denn natürlich ist das ein provokativer Titel und man möchte nicht sagen, es soll ein teures Hobby für Reiche bleiben.
Ja, also selbstverständlich. Und ich glaube, alle Theater in Deutschland versuchen, Bildung für alle anzustreben, auch Kultur für alle anzustreben. Es stehen ein paar so Sachen ein bisschen im Weg. Einmal sind das viele Themen, wo das Theater ein Stück weit die Anschlussstellen zu Entwicklungen in der Gesellschaft verloren hat. Das zweite sind Formate. Da kann ich auch ein Beispiel bringen. Vorhin eingangs hatte der Kollege als Erklärung gebracht, warum heute vielleicht nicht so viele da sind, weil sie bei dem schönen Wetter lieber draußen sind und ein Bierchen trinken. Ich kenne kein Stadt- oder Staatstheater in Deutschland, wo man sein Getränk mit reinnehmen darf. Ich kenne ganz viele Comedy-Kleinkunstveranstalter, wo man das darf. Vielleicht einmal darüber nachzudenken, es geht nicht darum, dass man sich hier irgendwie abschießt oder so, es geht einfach darum, dass die Leute gesellig mit Freunden etwas erleben wollen. Ein Beispiel. Zweites Beispiel für Formate, 5 Stunden Tschechow oder 6 Stunden Wagner mit 2 Pausen bis 23 Uhr. Versus TikTok nach 3,4 Sekunden switche ich weiter. Vielleicht muss man auch da irgendwelche Lösungen finden. Auch ich persönlich gehe voll gerne ins Theater, wenn es nur 80 Minuten geht. Und ich dann wieder nach Hause gehen kann. Ich muss nicht immer die 3 Stunden haben. Letzter Punkt sind Personen. Ich bin vorhin mit der Bahn hierher gefahren, bin in Essen Hauptbahnhof umgestiegen. Essen Hauptbahnhof ist immer einer der diversesten Orte Deutschlands, wo man einfach die Diversität der Gesellschaft sieht, die man aber selten auf der Bühne in den Theatern sieht. Und da muss man sich ein Stück weit nicht wundern, dass man sie dann eben auch nicht im Publikum sieht. Und da ist, glaube ich, auch noch sehr viel Handlungsspielraum.
Da ist schon ein bisschen Bewegung. Ich weiß, die Diversität hat viele Gesichter. Vielleicht auch einfach aus Don Quixote eine Frau zu machen und andere Dinge auszuprobieren, wie wir uns im Einstieg hier in Dienstlaken an der Burghofbühne erleben durften. Wie war der Titel eben nochmal, Herr Schombart, Berlin?
Berlin kann jeder. Dienstlaken oder Peine oder Paderborn, ja, muss man wollen.
Ja. Dienstlaken wollten wir in diesem Stadtgespräch mit dem Landestheater, stellvertretend auch für die anderen. Bin mir sicher, dass der ein oder andere da auch nochmal aus anderer Perspektive hört. Yvonne Gebauer, was nehmen Sie mit aus dieser Sendung nach Düsseldorf?
Ja, ich nehme mit, dass wir weiterhin uns für die Landestheater einsetzen werden und das gegenüber auch der Ministerin zum Ausdruck bringen werden. Und das, was ich zu Beginn gesagt habe, dass Landestheater existenziell wichtig sind in ihrer Funktion, die Kultur in die Fläche, auch aufs Land zu bringen.
Ich habe viele Ideen gehört. Ein munteres Publikum mit Ludger Katzmierzak mittendrin. Thomas Renz war mit dabei, der eben aus Berlin kam und dahin wieder zurückfährt, es sei denn, er will Dienstlaken.
Das kann ja jeder.
Das wird er dann selber entscheiden. Und noch, jetzt gibt es noch ein Bierchen oder irgendwas anderes Flüssiges. Kommen Sie gut nach Hause danach. Vielen Dank.
Es ist 21 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Stefan Fries. Guten Abend.
Unser Grundgesetz verträgt harte und härteste Auseinandersetzungen. Verfassungsfeinde jedoch kann eine Verfassung nicht integrieren. Und wir dürfen die Gefahr, die von ihnen ausgeht, nicht ignorieren.
Bundespräsident Steinmeier hat vor der Aushöhlung der Demokratie in Deutschland gewarnt. Steinmeier sprach zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents auf Herrenchiemsee. Der Bundespräsident forderte Bürger und Politiker auf, sich zu wehren, wenn zum Beispiel in Stadtparlamenten antidemokratische Propaganda verbreitet werde. Eine konkrete Partei nannte er nicht.
Kein mündiger Bürger kann sich auf mildernde Umstände herausreden, wenn er sehenden Auges politische Kräfte stärkt, die zur Verrohung unserer Gesellschaft und zur Aushöhlung der freiheitlichen Demokratie beitragen, meine Damen und Herren.
Steinmeier sagte, jeder habe es in der Hand, die Verächter der Demokratie in die Schranken zu weisen. Polen will seine Grenze zu Belarus besser schützen, auch weil Belarus Russland im Ukraine-Krieg unterstützt. Das polnische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass 10.000 Soldaten an die Grenze verlegt werden. Martin Adam, WDR Warschau.
Damit solle, Zitat, der Aggressor abgeschreckt werden, damit er sich nicht traue anzugreifen, erklärte Mariusz Błaszczak, der polnische Verteidigungsminister, im polnischen Radio Jedinka. Derzeit sind bereits 2.000 Soldaten zur Unterstützung des Grenzschutzes vor Ort. Künftig sollen es 4.000 sein, 6.000 weitere sind für die Reserve vorgesehen, so Błaszczak. Die Sicherheitslage an der Grenze zu Belarus gilt als angespannt, seit russische Wagner-Söldner in Belarus stationiert wurden. Zuletzt waren 2 belarussische Militärhubschrauber in den polnischen Luftraum geflogen. Zusätzlich steigt die Zahl der Geflüchteten, die von belarussischer Seite versuchen, die Grenze nach Polen und damit in die EU zu überschreiten.
Weitere Meldungen im Überblick. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hat wegen der Lage in Niger die Aufstellung einer Eingreiftruppe beschlossen. Gleichzeitig hieß es auf einem Sondergipfel, Vorrang habe eine friedliche Lösung. ECOWAS halte sich aber alle Optionen offen. In Niger hatte vor 2 Wochen das Militär gewaltsam die Macht übernommen. Nach der Veröffentlichung von Privatadressen hessischer AfD-Politiker ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Eine Sprecherin sagte, es gehe um den Verdacht der Volksverhetzung und öffentlich zu Straftaten aufgefordert zu haben. Die linksextremistische Antifa Frankfurt hatte die Adressen gestern veröffentlicht und indirekt zu Gewalt gegen AfD-Politiker aufgerufen. Die Bahnstrecke zwischen Münster und Lünen soll größtenteils 2-gleisig ausgebaut werden. Bund, Land NRW, Deutsche Bahn und Nahverkehrsverband haben eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet. Weil die Strecke zwischen Münster und Lünen bisher 1-gleisig ist, muss oft auf entgegenkommende Züge gewartet werden, besonders bei Verspätungen. Bis zur Fertigstellung dauert es mindestens 10 Jahre.
WDR aktuell aus der Region.
In Köln haben die diesjährigen deutschen Meisterschaften im Kanu-Polo begonnen. Die Meisterschaften finden zum ersten Mal am Fühlinger See in Köln statt. 1000 Aktive aus ganz Deutschland sind angereist. Daniela Müllenborn, WDR Köln.
Zum Teil campen sie bis Sonntag gleich hier am Fühlinger See. Andere sind in Hotels untergebracht, aber auch bei Kanu-Polo-Vereinen aus dem Rheinland. Es ist also alles sehr familiär. Der Sport selbst ist eher ruppig. Zwei Mannschaften versuchen, den Ball mit Händen oder Paddeln ins gegnerische Tor zu bugsieren und dürfen andere Kajaks dabei auch zum Kentern bringen. Insgesamt werden 500 Spieler ausgetragen auf 8 Spielfeldern. Hier wird also jede Menge Wasser spritzen und hier werden ordentlich Paddel durch die Luft wirbeln. Gute Chancen auf den Meistertitel haben auch die Wassersportfreunde Lippler aus Erftstadt.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht nur wenige Wolken, bei 16 bis 8 Grad bildet sich stellenweise Nebel. Morgen geht es tagsüber sonnig und trocken weiter. Erst am späten Abend ziehen vom Niederrhein und der Eifel erste Schauer und Gewitter auf. In Bad Salzuflen bis 28 Grad, in Düren 29 und in Iserlohn bis 30 Grad. Am Samstag viele Wolken, wenig Sonne und zeitweise Regen, örtlich kräftig und mit Gewittern durchsetzt. Nachmittagswerte 22 bis 25 Grad. Das war WDR aktuell.
WDR 5 Skala. Aktuelles aus der Kultur. Wir wiederholen die Sendung von heute Mittag mit Sebastian Wellendorf.
Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Was fällt Ihnen zu Bochum ein? Ihnen, die nicht aus Bochum kommen, klar, Kohle und Grönemeyers tief im Westen, die Ruhr-Uni, der Campus im zeitlosen, brutalistischen Design vielleicht noch. Bochum ist natürlich längst moderner Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort. Aber was noch zu Bochum gehört, ist Starlight Express. Das Musical, seit 35 Jahren ein Dauererfolg. Auf einer Erfolgslinie mit den großen Klassikern Cats oder König der Löwen. Wieso eigentlich? Wieso konnte sich die Kombi Starlight Express und Bochum so erfolgreich etablieren bzw. auch dann halten? Im Gegensatz zu vielen anderen Musicals in der Region. Sprechen wir gleich drüber. Aber wir beginnen die Sendung heute mit einem der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Es ist ein Kapitel aus der wahnsinnigen Ideologie der Nationalsozialisten, deren moralische Vorstellung von Menschenwürde und Menschenrecht so unterirdisch war, dass einem wirklich die Haare zu Berge stehen. In der Krefelder Villa Mehrländer eröffnet heute eine Ausstellung, die das nochmal eindrücklich belegt. Sie heißt »Im Gedenken der Kinder« und erinnert an die hunderttausende Menschen mit Behinderungen oder unheilbaren Krankheiten, die damals unter dem Begriff »unwertes Leben« erst eingesperrt, dann gequält und schließlich getötet wurden. Und eben nicht nur Erwachsene, sondern auch mehr als 10.000 Jugendliche, Kinder und Säuglinge. Von ihnen handelt die Ausstellung und ich bin jetzt verbunden mit dem Historiker Fabian Schmitz. Er hat zur Euthanasie an Kindern recherchiert und die Ausstellung mit aufgebaut. Guten Tag, Herr Schmitz.
Guten Tag, hallo.
Unter welchem Vorwand sind die Kinder in diese Kinderfachabteilung, so hat man sie, glaube ich, genannt, damals gebracht worden?
Genau, also das folgte einem Prinzip, das im August 1939 festgeschrieben wurde. Da gab es einen Runderlass des Reichsinnenministeriums, in dem festgelegt wurde, dass eben vor allem Hebammen, aber auch Ärzte und andere, die bei der Geburtshilfe beschäftigt sind, eben Meldungen erstatten müssen, wenn sie sehen, dass das geborene Kind über eine bestimmte Liste an genetischen Fehlbildungen oder körperlichen Fehlbildungen eben verfügte bei der Geburt, wenn die das schon gesehen haben. Das wurde dann gab es ein ganzes Prozedere eben, wo dann dieses Kind, wenn das eben so gemeldet wurde, vor einem Reichsausschuss ging, der vorgeblich eben nur das zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden war, das war der offizielle Name, wo aber in Wirklichkeit eben entschieden wurde, soll dieses Kind zur Beobachtung weiter erstmal leben oder wird es eben getötet? Wird das für seine Behandlung in Anführungszeichen vorgesehen?
Ich kann mir vorstellen, dass es dann unterschiedlich weitergeht. Wie sind dann die Ärztinnen und Ärzte und das Personal in den Kliniken mit den Kindern umgegangen?
Vorrangig also eben auch beobachtend. Aber wenn eben schon klar war, wenn sie eben die Nachricht erhielten von diesem Reichsausschuss, dass ein Kind zur Tötung freigegeben wurde, da war das eben vor allem so, das Prozedere, es war kein aktives direktes Töten wie in anderen Anstalten, die mit der sogenannten Aktion T4 verbunden sind, wie zum Beispiel in Hadamar, wo es also Gaskammern gab. Sondern hier war es bei den Kindern war es vor allem so, dass man diese systematisch unterernährt hat, um sie zu schwächen körperlich, dass man sie dann eben auch Krankheiten ausgesetzt hat und dass man dann eben noch, um den körperlichen Verfall weiter zu beschleunigen, sie eben systematisch mit Beruhigungsmitteln wie zum Beispiel Luminal behandelt hat. Das hat man also ihnen das wenige Essen, was sie bekommen haben, beigemischt. Und diese Mischung aus Faktoren hat dann eben dann zum Tod der Kinder geführt. Also eben kein direktes, sofortes Ermorden wie bei anderen Fällen, aber eben ein ganz bewusstes, ich meine, es waren ja eben medizinisches Personal, ganz bewusstes Herbeiführen des Todes.
Es gibt überlieferte Briefkorrespondenzen zwischen Eltern und Ärzten und die sind sehr unterschiedlich. Wir hören mal in einen solchen Brief rein, wir haben den vertont. Er wurde von einer Pflegemutter an eine Erziehungs- und Pflegeanstalt geschrieben.
Geehrter Herr Direktor, Ihre so herzliche Teilnahme an dem Heimgang meiner lieben Elfriede habe ich dankend erhalten. Todesursache angeblich Krampf. Aber ich bin anderer Meinung. Das Gesetz, das vor Jahren geplant, ist zur Ausführung gekommen. Die armen, kranken Menschen wie das Vieh zum Schlachthof geführt. Das ist ja ein Massensterben, fällt doch auf, ist hier allgemeines Stadtgespräch. Kenne 4 Kranke, wo auch so plötzlich gestorben sind. Der alte Gott erlebt noch. Bitte Herrn Direktor um Diskussion über mein Schreiben. Bin so aufgeregt.
Soweit das Zitat aus dem Brief. Also die Frau ist hier offenbar skeptisch. Herr Schmitz, wie sind die Kinderfachabteilungen mit solchen Eltern umgegangen, die Fragen gestellt haben und die möglicherweise auch ihre Kinder dann zurückhaben wollten?
Das war auch hier anders als in diesem schon angesprochenen T4-Programm. Dort war es nämlich durchaus möglich, wenn sich Angehörige sehr stark um die Patientinnen dann gekümmert haben, dass man dann gesagt hat, man schickt sie wieder zurück zur Familie, wenn sie es machen würden. Bei diesen Kindern, in diesen Kinderfachabteilungen,